Hallo zusammen, Boris hier. Bevor es losgeht, möchte ich euch noch auf ein spannendes Unternehmen hinweisen, das den BVL-Podcast unterstützt, und zwar Metro Logistics. Den Großhändler Metro kennt ihr sicherlich alle. Und Metro Logistics war ursprünglich ein Metro-Konzerndienstleister, ist aber seit 2020 als eigenständiger Kontraktlogistiker am deutschen Markt aktiv. Der Fokus liegt natürlich auf der Lebensmittelbranche, aber auch für Logistikdienstleister, Automobilindustrie, Händler, E-Commerce-Händler und Hersteller aus verschiedenen Branchen, die verfügbare Lagerfläche suchen, kann Metro Logistics der perfekte Partner sein. Im Multi-User-Warehouse in Mahl gibt zum Beispiel verfügbare Lagerkapazitäten mit mehreren Temperaturzonen. Und Metro Logistics übernimmt für euch die komplette Logistikabwicklung, sprich Beschaffung, Lagerung, Cross-Docking, Kommissionierung und Distribution an B2B- oder B2C-Kunden für Lebensmittel mit unterschiedlichen Temperaturanforderungen und Non-Food-Waren. Nachhaltigkeit liegt im Logistikzentrum in Mahl besonders im Fokus. Dort befindet sich sogar Deutschlands größte Solaraufdachanlage mit 43.000 installierten Photovoltaikmodulen. Von der Deutschen Gesellschaft für nachhaltiges Bauen wurde das Multi-User-Warehouse in Mahl sogar mit dem Gütesiegel Gold ausgezeichnet. Zentral gelegen ist das Ganze auch noch und es gibt eine Schienenanbindung für die Abwicklung von Containern über die Anbindung mit dem Rhein-Ruhr-Terminal in Duisburg. Also, es lohnt sich auf alle Fälle mal vorbeizuschauen unter www.metrologistics.de. Metro-logistics.de. Hallo und herzlich willkommen zum BVL-Podcast. Ich bin euer Host Boris Felgendreher und heute habe ich Frank Dreke und Matthias Magnor von BLG Logistics aus Bremen bei mir zu Gast. Denn am Ende des Jahres wird Frank Dreke nach 12 Jahren an der Spitze des Unternehmens den Staffelstab an Matthias Magnor übergeben und in den wohlverdienten Ruhestand einkehren. Zeit für uns, einmal Revue passieren zu lassen, was Frank in den letzten 12 Jahren als Vorstandsvorsitzender des internationalen Logistikkonzerns alles erreicht hat und was vielleicht auch nicht. Und wir werfen vor allem auch einen Blick auf die zahlreichen Herausforderungen und Aufgaben, die jetzt auf seinen Nachfolger Matthias Magnor warten. Dabei geht es genauso um die sinkenden Umschlagszahlen im Bremerhaven, wie um die Chancen und Risiken, die der vermeintlich bevorstehende Importboom chinesischer Elektroautos mit sich bringt, die Wettbewerbsfähigkeit der norddeutschen Häfen allgemein, die notwendigen Investitionen in die Infrastruktur, die Attraktivität der Arbeitsplätze in einem Unternehmen wie der BLG und vieles mehr. Los geht's! Hallo Frank, hallo Matthias, herzlich willkommen zum BVL-Podcast. Schön, dass ihr dabei seid.
Ja, moin.
Hallo, Boris.
Hallo, hallo. Schön, euch mal wieder zu sehen, hier live bei euch in Bremen und vor allem auch kurz sozusagen, nachdem ihr endlich das Geheimnis gelüftet habt, wie es denn mit der BLG und mit euch beiden in Zukunft weitergeht, für die Zuhörenden, die es nicht wissen. Am Ende des Jahres findet die große Staffelübergabe statt. Frank übergibt den Staffelstab an Matthias. Großer Moment, Matthias.
Ja, aber es ist eigentlich ja gar kein Moment, sondern wir haben ja den ganz großen Komfort, dass das ein Prozess ist, der sich über mehrere Monate erstreckt. Und das gibt uns beiden die Möglichkeit, das sehr ordentlich und sehr vernünftig und sehr kontrolliert zu machen. Und wie gesagt, das ist ja in den wenigsten Fällen eigentlich so gut gegeben, sodass wir das beide, glaube ich, als großen Komfort empfinden.
Auch toller Aufstieg von dir. Wie lange bist du jetzt im Unternehmen? Auch noch nicht so lange.
Zweieinhalb Jahre.
Genau.
Ja, Oktober 2021.
Ja, also eine steile Karriere hingelegt. Frank, hast du das für ein Gefühl, nach den Jahren den Staffelstab abzugeben?
Also ich glaube, wenn man nach 12 Jahren aufhört, dann ist es auch gut. Alles Gute hat mal ein Ende. Und ich bin dann nun mit 65 auch in dem richtigen Alter aufzuhören. Mhm. Außerdem als AG haben wir das gemäß Corporate Governance auch so festgelegt. Mhm. Und das ist auch gut so, weil nach 12 Jahren, glaube ich, ist das Unternehmen auch bereit, mal frischen Wind aufzunehmen. Als ich vor 12 Jahren anfing, hatte ich wahrscheinlich ein ähnliches Gefühl wie Matthias, nicht so richtig wissen, was mich eigentlich wirklich erwartet. Wobei Matthias hat den großen Vorteil, ist er schon fast 3 Jahre bei uns.
Ja.
Das heißt, er kennt das Unternehmen, kennt das Umfeld. Und insofern glaube ich, dass das auch der Übergang sehr vernünftig verlaufen wird. Und für mich ist das dann das Ende einer sehr zufriedenstellenden beruflichen Laufbahn mit so vielen schönen Dingen, die ich erlebt habe. Und die letzten 12 Jahre, kann ich ganz ehrlich sagen, waren wahrscheinlich meine besten Jahre.
Mhm. Das ist zur Höchstform aufgelaufen sozusagen.
Ja, das hat gar nichts unbedingt die Leistung müssen immer andere beurteilen. Aber das Umfeld als solches und das Unternehmen als solches war sicherlich oder ist sicherlich in einer Art und Weise für mich immer so da gewesen, dass ich es schon als Familie angesehen habe. Und ich habe ja auch so ein bisschen Familienbezug zur BLG.
Ja, in der Tat. Was waren so rückblickend für dich die wichtigsten Meilensteine in diesen 12 Jahren? Rückblickend, wo du sagst, das waren so die großen Dinge, die du erreicht hast, die großen vielleicht auch Herausforderungen, die du gemeistert hast?
Sich selber zu beurteilen ist immer ein bisschen schwierig, ja, finde ich.
Aber trotzdem, ein bisschen was dazu kannst du sagen.
Insofern werden das hoffentlich, oder wer auch immer das im Nachhinein machen wird, ja, ich glaube, wir sind in den letzten 12 Jahren Schritt für Schritt viel robuster geworden als Unternehmen. Wir sind noch vielfältiger geworden, als wir schon waren. Speziell deswegen, weil wir beide Bereiche, die Bereiche Kontrakt und Automobil, in einer Form entwickelt haben, dass sie mittlerweile, und das ist eines der wichtigsten Meilensteine, auch ohne, und das wissen wir ja aus der Vergangenheit, ohne den großen Containerbereich wunderbar in der Wirtschaft existieren können. Wir alle, wenn wir die BLG betrachten, wissen, dass der Containerbereich schon immer eine extreme Rolle innerhalb der BLG gespielt hat. Das hat er schon während der Zeit gespielt, als wir noch nicht Eurogate gegründet hatten. Mhm. Und da waren die Bereiche Automobile und Kontrakte immer so ein bisschen stiefmütterlich. Mittlerweile sind beide Bereiche ebenbürtig. Und das Ergebnis im letzten Jahr zeigt, dass sogar beide Bereiche ohne den Containerbereich zu einem sehr, sehr guten BLG-Ergebnis beigetragen haben. Das ist also die Robustheit der BLG. Zweitens ist, wir haben einen Logistikpreis in meiner Zeit gewonnen.
Ja.
Das finde ich auch ganz gut. Es zeigt, wie innovativ wir sind. Diese Innovationen, die wir damals schon während der Phase, als wir mit Engelbert Strauß den Logistikpreis gewonnen haben, eingeführt haben, hat sich fortgeführt. Wir sind sehr stark mit dem Thema Digitalisierung, Automatisierung beschäftigt. Wir haben tolle neue Anlagen mit neuen Kunden gestalten können, mit ganz viel Automatisierung, mit ganz viel Digitalisierung. Und das ist so eine Entwicklung, die braucht ein solches Unternehmen. Wir haben einen Kulturwandel durchlaufen, der dem Unternehmen gut getan hat. Ein Kulturwandel ist ja eher ein längerer Prozess.
Wie sieht der aus konkret?
Naja, wir haben unsere Werte neu definiert. Wir haben unsere Prozesse innerhalb der Werte neu definiert. Und nach Werten in einem Unternehmen leben, gibt Leitplanken. Und wenn man über Jahre daran nicht gearbeitet hat, tut man gut daran, das einmal zu tun und alle mit einzubinden. Und das haben wir getan. Und ich glaube, wir sind, das ist immer auch ein Prozess, der nie gänzlich abgeschlossen ist, aber der sehr gute Fortschritte in den letzten Jahren gemacht hat und zeigt, dass das Unternehmen aufgrund seiner Vielfältigkeit extrem konkurrenzfähig geworden ist. Und zwar in allen Bereichen. Insofern, damit bin ich persönlich zufrieden. Und ich habe natürlich auch tolle Kollegen, die da mitgewirkt haben, denn das ist nie die Leistung eines Einzelnen. Das ist das Team an sich, der Vorstand plus das Team, was dahinter steht. Und ich will nicht Team überstrapazieren, aber das sind die Teams, egal auf welcher Ebene, inklusive aller. Denn letztendlich müssen wir alle wie die Zahnräder in einer Maschine Hand in Hand und Zahnrad für Zahnrad ineinander gehen spielen. Also insofern haben wir das gut gemeistert. Corona war für uns natürlich eine schwierige Phase, aber auch das haben wir gut gemeistert. Also rundherum ein zufriedenstellendes Fazit.
Ja. Gibt es Bereiche, wo du sagst, Mensch, da hätte ich mir mehr versprochen, da hätte ich im Nachhinein, hätte ich mir gewünscht, dass das auch noch zum Erfolg gekommen wäre?
Es wird vielleicht viele überraschen, wenn ich das jetzt sage, aber ich hätte gern die Fusion von Eurogate und Hala erlebt. Mhm. Weil ich immer noch glaube, dass es richtig ist. Aber das Thema ist nun erledigt. Also insofern brauche ich nicht mehr über die Vergangenheit nachdenken und ich glaube, dass mein Nachfolger darüber im Moment auch nicht viel nachdenken muss, denn durch den MSC-Deal hat die Hala an sich die Türen zugemacht.
Ja. Weitere andere strategische Scheidepunkte, wo du im Nachhinein, wenn du zurückblickst, sagen würdest, hätte man da einen anderen Weg eingeschlagen, wenn wir jetzt woanders?
Nein, an sich nicht. Es gibt keinen Weg, den wir in der Vielfältigkeit der Dinge, die wir durchgeführt haben, finde ich, verpasst haben. Man kann natürlich immer sagen, hätten wir in dem einen oder anderen Bereich, nehmen wir mal das Thema Kontraktlogistik, wo wir unsere Abhängigkeit gerade in den letzten Jahren von der Automobilindustrie erheblich reduziert haben. Durch die Diversifizierung, die wir durchlaufen haben und durch das Akquirieren vieler, vieler neuer Kunden, die nicht im Automobilbereich tätig sind, da kann man sicherlich sagen, hätten wir noch mehr machen müssen? Fragezeichen. Ist immer die Frage, wie viel ein Unternehmen verträgt. Kann es das meistern? Und insofern glaube ich auch, die Geschwindigkeit, in der wir das gemacht haben, war die richtige. ein Unternehmer will immer mehr. Und natürlich am Ende des Tages, wenn wir noch 1, 2, 5 Geschäfte mehr gewonnen hätten, wäre ich wahrscheinlich noch zufriedener. Mhm. Und ich kann das nur meinen Nachfolgern sagen, der Druck, sich selber auch immer wieder unter positiven Druck zu setzen, im Markt sich zu behaupten und noch mehr Geschäfte zu gewinnen, denn wir sind Dienstleister, das ist an sich das Wichtigste. Mhm.
Matthias, was sind aus deiner Sicht die größten Herausforderungen, die so jetzt in den nächsten Jahren bei dir auf der Uhr stehen sozusagen?
Ja, also ich glaube, Frank Dräger hat es ja eben gerade schon gesagt, ein Unternehmen ist einfach ein lebender Organismus und es gibt immer Themen, die, ich sag mal, unvollendet bleiben, beziehungsweise die dann eben übergeben werden an einen Nachfolger. Und natürlich ist das auch so, dass wir hier eine ganze Reihe an Themen haben. Jetzt habe ich den großen Vorteil, dass ich vor 2,5 Jahren ins Unternehmen gekommen bin und zusammen mit den Geschäftsbereichen wir haben das Roadmap genannt, das ist eher ein taktischer Plan, zu sagen, in welchen Bereichen, in welchen Kundensegmenten, in welchen Geografien wollen wir eigentlich unterwegs sein. Und wir sind dabei, diese Roadmap umzusetzen. Das hat ja auch den ganz großen Vorteil, dass da an der Stelle eben eine Kontinuität gegeben ist. Und das ist auch nichts, was ich jetzt irgendwie alleine mir ausgedacht hätte, sondern das ist mit ganz breiter Beteiligung der Mannschaft, der Geschäftsführung erarbeitet worden. Und das ist ein Plan, der geht jetzt noch die nächsten 3, 4 Jahre. Ein so ein Ergebnis daraus ist, dass wir uns zum Beispiel aus Malaysia und Indien zurückgezogen haben. Mhm. Das war eine ganz bewusste Entscheidung, weil wir gesagt haben, wir brauchen Fokus. Wir haben einen sehr starken Umsatzschwerpunkt in Europa. Südafrika ist gut vertreten, Nordamerika ist gut vertreten. Aber wir wollen eben in Europa und insbesondere in Osteuropa mehr wachsen. Und das ist etwas, was bei uns doch recht weit oben auf der Agenda steht, da jetzt die entsprechenden Strukturen aufzubauen, die entsprechenden Kunden zu finden. Das ist so ein Paket, insbesondere im Bereich der Kontraktlogistik. Im Bereich Automobile haben wir ein relativ breites Portfolio an Produkten und Dienstleistungen, wo eines meiner Ansprüche ist, dass wir diese Produkte und Dienstleistungen noch viel enger miteinander verzahnen und daraus quasi integrierte Dienstleistungen machen, dass wir tatsächlich von der Kaje bis hin zum Händler die gesamte Kette wie eine Dienstleistung betrachten und umsetzen. Das ist etwas, woran wir ganz aktiv arbeiten, wo es auch infrastrukturelle Voraussetzungen dafür braucht. Und das wird sich auch noch ein bisschen hinziehen. Aber das sind so Themen, wo wir einfach uns weiterentwickeln können und wollen und da auch nicht nachlassen werden. Und natürlich weiter im Markt wachsen wollen. Also wenn wir schon bei der Automobilindustrie sind, wir sehen eben, dass es neue Player am Markt gibt. Jetzt kann man in den Zeitungen lesen, dass diese Fahrzeuge insbesondere aus China sich vielleicht noch nicht so verkaufen, wie sich die chinesischen OEMs das auch wünschen würden oder vorstellen würden. Ja, das mag sein. Ich bin selber vor 6 Wochen in China gewesen, bin bei 3 unterschiedlichen Fahrzeugherstellern, PKW-Herstellern gewesen und habe mir die Produktion auch angeguckt und habe ein bisschen gespürt, wie ist eigentlich der Spirit da. Und eine Zahl, die mich sehr beeindruckt hat, war eine Zahl von BYD. Die sitzen unten in Shenzhen und waren ursprünglich mal in den 90er Jahren gegründet worden als Batteriehersteller und haben sich rasant entwickelt und haben alleine im Bereich der Forschung und Entwicklung 90.000 Ingenieure. 90.000 Ingenieure. Also ich glaube, dass jede Häme, jede Überheblichkeit den chinesischen Herstellern gegenüber fehl am Platze wäre, dass das vielleicht nicht ganz so schnell geht, wie man das so als Tsunami hat man ja irgendwo in der Presse mal gelesen, dass das jetzt also über Europa hereinschwappen würde. Weiß ich nicht, ob es ganz so schnell geht, aber die Japaner und die Koreaner sind in den 80er und 90er Jahren ja auch sehr, sehr stark und sehr, sehr groß geworden. Also das ist schon eine Veränderung auch unseres Kundenportfolios. Und da haben wir einfach ein wachsames Auge und sehen auch zu, dass wir die Chancen natürlich auch nutzen. Gleichwohl, auch das dazu gesagt, auch die deutschen OEM, die 3 großen, haben natürlich inzwischen Produktionsnetzwerke, die weltweit umspannend sind. Ja. Und auch die spielen bei uns, nicht auch, sondern die spielen bei uns die erste, zweite und dritte Geige. So, aber wir sind ein offenes Unternehmen. Wir binden uns weder an Reedereien noch an OEMs im Bereich Automobile und wollen das eben in Zukunft auch bleiben. Mhm.
Aber in der Tat, was du gerade ansprichst, dieses Nearshoring beispielsweise, was die Automotive-Industrie ja betreibt, dass sie in den Regionen produzieren, wo sie absetzen, ist nicht das Beste für euch, weil früher wurde viel in Deutschland produziert und über die Häfen halt in die Welt verschickt. Das ist seit Jahren rückläufig. Das heißt, dieser Import aus China käme eigentlich ganz gelegen.
Ja, und gleichzeitig sind es sind eigentlich alle OEMs dabei, egal ob sie jetzt chinesisch sind oder deutsch, zu gucken, wo in Europa neue Produktionsstätten entstehen können. Und auch daraus ergeben sich natürlich für uns wieder Chancen, sowohl in der Kontraktlogistik als auch im Transport und im Bereich des automobilen Umschlags und der technischen Dienstleistungen. Also wir sind ja als Logistik generell eine abgeleitete Funktion und folgen sozusagen dem, was in der Industrie gerade passiert. Und wir sehen eben in der Industrie eine hohe Dynamik. Und wir müssen zusehen, dass wir diese Dynamik nicht nur mitgehen, sondern idealerweise die eine Nasenlänge oder auch zwei oder auch drei Nasenlängen schon voraus sind und diese Strukturen eben vorbereiten, sodass wir dann optimal präpariert sind für das, was von der Industrie eben gefordert wird und vom Handel.
Aber geht ihr davon aus, dass die Mengen, die die deutschen OEMs aus Deutschland in die Welt exportieren, tendenziell in der Zukunft noch zunimmt, dass sie das wieder fängt und wieder Richtung Wachstum geht?
Ja, die Glaskugel habe ich jetzt auch nicht. Wenn ich ein paar Zahlen zitieren darf, wir kommen in Bremerhaven aus einem Verhältnis 80% Export, 20% Import Volumina. Und das bewegt sich mehr und mehr in Richtung Parität, also 50% Export, 50% Import. Das beantwortet eigentlich deine Frage. Gleichwohl sei auch an der Stelle erwähnt, dass auch die Importvolumina durchaus von deutschen OEMs im Ausland produziert werden. Also das sind natürlich die großen SUVs, die in Nordamerika kommen, genau. Aber das ist eben auch zunehmend China-Volumina, wo dann eben Batches von deutschen OEMs drauf sind.
Wo wir schon jetzt so häufig über Bremerhaven gesprochen haben. Wie siehst du die Zukunft von Bremerhaven im Vergleich zu den anderen konkurrierenden Häfen? Wir sind Nummer zwei, wenn es um Autoumschlag geht, hinter Seebrügge, Containerumschlag, gibt es andere große, die uns immer mehr das Rennen streitig machen, den Wettbewerb anheizen. Schwierige Situation.
Ich beantworte vielleicht die Frage für den Bereich Automobile und Frank vielleicht für den Bereich Container. Mhm. Automobile glaube ich, dass wir sehr gut aufgestellt sind. Wir sind dabei, die Strukturen dahingehend zu entwickeln, dass wir nicht nur Bremerhaven als Standort und als Kaje interpretieren, sondern dass wir die Strukturen auch im Hinterland dergestalt ausgestalten, dass wir einfach noch mehr Volumina ad 1 und zweitens eben noch höhere Umschlagszahlen beziehungsweise eben kürzere Verweildauern im Hafen realisieren können. Ich glaube, das ist eine ganz wichtige Voraussetzung dafür, dass dann der Durchsatz durch einen Hafen eben auch vernünftig funktionieren kann. Wir haben insbesondere in der späten Corona-Zeit eine Situation gehabt, dass wir konfrontiert waren mit vielen Fahrzeugen, die nicht fertig gebaut waren. Stichwort Lochverbau, da ist also kein Teil, sondern ein Loch verbaut worden und dementsprechend standen die Fahrzeuge lange. Und jeder Lagerlogistiker weiß, dass ab einem bestimmten Füllgrad es irgendwann anfängt, ein bisschen zähflüssig zu werden. Das sehen wir als Aufgabenstellung an, dass wir das Operating Model dahingehend weiterentwickeln, dass wir eben einen möglichst zügigen Umschlag im Hafen gewährleistet kriegen. Und ich denke, das ist im Sinne der Reeder und das ist auch im Sinne der OEM.
Welche Rolle kann da Automatisierung spielen? Gibt es da große Ansätze, das Ganze, wie heutzutage der Autoumschlag stattfindet, noch stärker zu automatisieren?
Ja, ich glaube, das gibt es, das werden wir sehen. Auch mit selbstfahrenden Fahrzeugen wird das irgendwann auf uns zukommen. Zeithorizont würde ich eher bei 5 bis 8 Jahren sehen. Derzeit ist das ein manueller Prozess. Was wir allerdings ganz intensiv uns angucken, ist eben die Fragestellung, inwieweit Systeme uns helfen können, richtige und gute Entscheidungen zu treffen und auch, ich sag mal, in dem Mikrokosmos des Terminals selber Strukturen so zu schaffen und Prozesse so auszugestalten und zwar dynamisch auszugestalten, dass wir auf vernünftige und gute Produktivitäten kommen.
Aber prinzipiell ist es noch so, dass Mannschaften mit Minivans über die Fläche fahren
und aussteigen und raufzahlen. Doch, das ist so und das wird auf absehbare Zeit auch erstmal so bleiben.
Aber der Prozess selber, der lässt sich noch optimieren,
wie die geplant werden. Da haben wir noch ein paar Ideen und wie gesagt, wenn man das ganzheitlich sieht als Kette von den Reedereien über den Umschlag, über technische Dienstleistung bis hin zur Verbringung in Richtung des Hinterlands oder auch der Händlerorganisation, dann glaube ich, gibt es da noch eine ganze Menge in dieser integrierten Betrachtung zu optimieren und herauszuholen. Mhm. Und dazu kommt noch mal ein Faktor. Die Automobilindustrie ist ja auch dabei, quasi ihre Distributions- und Handelsstrukturen kritisch zu hinterfragen. Mercedes hat gerade seine Autohäuser verkauft. Ich glaube, in der letzten Woche war VW in der Presse, dass also das Vertriebsmodell umgestellt wird. Auch BMW ist dabei, das zu tun. Die chinesischen OEMs haben vielleicht den großen Vorteil, dass sie noch gar keine richtigen Strukturen eigentlich haben.
Vorteil oder Nachteil?
So, dass man eben in Richtung Agenturmodell dann direkt starten kann. Das ist ein Umbau, der natürlich auch für die Logistik eine erhebliche Veränderung beinhaltet. Warum? Weil eben fertige Fahrzeuge nicht mehr bei den Händlern gelagert und vorgehalten werden, sondern idealerweise an wenigen zentralen Punkten, wo dann so eine Art Pooling and Sharing stattfindet und die Distribution erst dann eben mundgerecht erfolgt, wenn ein entsprechender Absatz erfolgt ist. So, aber das sind genau die logistischen Themen, mit denen wir uns derzeit auseinandersetzen.
Spannend. Und die entsprechenden Value-Added-Service, die da zusammenkommen, wahrscheinlich diese Aufbereitung der Fahrzeuge, bevor sie beim Kunden ausgeliefert werden müssen. Ne?
Absolut, genau.
Mega spannend.
Ich glaube, vielleicht eines sollten wir auch nicht vergessen, es ist die Entwicklung der Märkte. Es ist immer die Nachfrage. Die deutsche Automobilindustrie wird sich meines Erachtens in den nächsten Jahren gerade in den oberen Segmenten der Automobilindustrie weiterentwickeln. Sei es im Bereich der Verbrenner, denn Verbrenner werden auch weiterhin gerade in den USA nachgefragt, in den südamerikanischen Ländern nachgefragt, aber auch noch in China nachgefragt. Und da China und USA die wichtigsten Märkte sind für die deutsche Automobilindustrie und die Nachfrage, zumindest sehen wir das anhand der Zahlen, gerade im oberen Segment wieder anzieht, glaube ich, dass Bremerhaven da ganz hervorragend aufgestellt ist. Wir dürfen mal nicht vergessen, der Markt reguliert auch den Umschlag in der Regel. Das haben wir im Automobilbereich erlebt, das haben wir gerade auch während der Corona-Zeit, das haben wir auch im Containerbereich erlebt. Und auf die Frage nochmal zurückkommend, ist Bremerhaven gut aufgestellt? Bremerhaven ist weiterhin hervorragend aufgestellt. Und diejenigen, die der Meinung sind, dass Bremerhaven keine langfristige Zukunft hat, sich im Weltmarkt der Container und der Automobilhäfen zu behaupten, liegt vollkommen falsch. Das ist totaler Blödsinn. Und eine Entfremdung der Hafenflächen wäre gerade in der heutigen Zeit das Falscheste, was man machen kann. Wir sehen im Containerbereich, dass wir, und ich habe das beim letzten Mal, ich erinnere mich, als wir das letzte Mal einen Podcast hatten, auch schon einmal gesagt, nicht Rotterdam und Antwerpen haben nicht die Volumen gewonnen, weil die deutschen Häfen nicht in der Lage waren, den Umschlag vernünftig zu machen. Sondern in Rotterdam ist ein Riesenterminal entstanden, den hat ein einziger Reeder gebaut. Das war Maersk. In Antwerpen ist ein großes Terminal neu entstanden und es wird ein neues Terminal neu entstehen mit MSC. Es wird ein zusätzliches Terminal nochmal entstehen in Rotterdam, es baut auch MSC. Deswegen waren wir übrigens in Bremerhaven so weise und haben die Joint Ventures mit beiden Reedereien frühzeitig abgeschlossen, um gerade diese beiden Reeder an uns zu binden. Und wann immer ein Reeder 100% eines Terminals hält, geht er zuerst in ein 100%iges Terminal und dann nimmt er sich die anderen Terminals, wenn das Volumen zurückgeht. Und das ist während Corona erheblich zurückgegangen und das werden wir auch immer mal wieder sehen. Das ist ein Auf und Ab, gerade im Containerhandel und auch da regelt Nachfrage tatsächlich das Containervolumen. Werden mehr Güter nachgefragt, steigt das Containervolumen. Wir werden im nächsten Jahr Steigerungen der Containervolumen allein schon aufgrund von neuen Konsortien in Bremerhaven erleben. Gemini wird, sprich das Konsortium zwischen Hapag-Lloyd und Maersk, wird erheblich mehr Volumen nach Bremerhaven bringen, weil sich wieder Dienste verändern, weil beide Reeder ein Hub-and-Spoke-Konzept einführen. Also all das zeigt, dass Bremerhaven weiterhin eine erhebliche Rolle im Bereich der Häfen spielen wird. Und wie gesagt, eine Diskussion darüber, ob man nicht Häfen oder Teile der Häfen anders nutzen sollte, ist kompletter Quatsch. Weil Wirtschaft entwickelt sich nun mal nicht immer so, wie man sich das wünscht, sondern wie sich Menschen in den Märkten verhalten.
Ja.
Und da sind wir gut aufgestellt.
Aber du weißt ja, woher diese Aussagen oder diese Kritik kommen, wenn man sich die Zahlen anguckt. Dieser Maßstab, der mal zur Rate gezogen wird, die Containervolumen und Fahrzeugvolumen von 2012 im Vergleich zu heute. In Bremerhaven Container 2012 6,1 Millionen TEUs, inzwischen 4,1. Fahrzeuge 2012 bei 2,2 Millionen, jetzt noch bei 1,5.
Also die Containervolumen muss ich berichtigen, weil wir liegen bei 4,8 Millionen. Aber das sind dann ja auch nur 700.000 TEUs Unterschied. Ja, aber auch das hat mit Nachfrage, mit der Entwicklung der Märkte zu tun. Und noch einmal, wenn ein Reeder, der einen Hafen anläuft, sieht, dass die Volumen nicht für alle Häfen gleich weiterhin gleich hoch sind, geht er dahin, wo er 100% Beteiligung hält. Und den großen Vorteil, gerade bezogen auf Maersk und MSC, haben wir immer noch, weil wir diese starken Joint Ventures haben. NTB ist für Maersk einer der 8 wichtigsten Hubs auf der Welt. Das ist übrigens gerade auch von dem CEO, von Vincent Clark, von Maersk ganz öffentlich genannt worden. Und ich musste so ein wenig schmunzeln, weil er auch sagte, er wüsste gar nicht, warum Hamburg eigentlich weiterentwickelt wird. Man sollte doch in Hamburg lieber Teile des Hafens umwidmen und weitere Wohnungen bauen. Das halte ich auch für falsch. Nicht nur, weil wir ein Terminal in Hamburg haben, sondern weil ich auch glaube, der Welthandel steigt an sich. Und davon werden auch die deutschen Häfen profitieren. Aber noch einmal, unsere strategische Ausrichtung, Konstellation der Häfen ist ideal. Ist ideal als Eurogate-BLG, wenn es um Container geht, und ist ideal, wenn es um Fahrzeuge geht. Und ja, wir haben mal 2,2 Millionen Fahrzeuge umgeschlagen, haben aber kein Geld verdient. Heute schlagen wir weniger Fahrzeuge um und machen ein sehr vernünftiges Ergebnis. Und als Unternehmer kann ich nur sagen, alles richtig gemacht.
Lässt sich denn mit dem Autoimport aus China genauso viel Geld verdienen wie mit dem Autoexport von deutschen OEMs Richtung Ausland?
Ja, also wir sehen schon zu, wenn ich das so etwas nebulös formulieren darf, wir sehen schon zu, dass wir sozusagen ein Level Playing Field für alle OEMs haben. Also es ist nicht so, dass wir hier jetzt jemanden benachteiligen würden oder übervorteilen würden oder so.
Ja. Wie unterscheidet sich grundsätzlich der Import von chinesischen Elektromobilen im Vergleich zum Import aus Japan, den wir auch schon seit vielen, vielen Jahren über Bremerhaven machen, ne? Die ganzen japanischen und koreanischen Hersteller. Gibt es da große, signifikante Unterschiede?
Oder du hast es ja gerade gesagt, die einen haben Elektromotor und die anderen, oder kein Motor, die einen haben eine Batterie und
okay,
die anderen
Motor. So viel ist klar, aber vielleicht gibt es noch weitere.
Die rollen weiterhin, ja, das ist der einzige, das ist der elementare Unterschied. Und dass man sie sicherlich so ein bisschen anders behandelt, aus Sicherheitsgründen. Aber auch da waren wir von Anfang an und werden auch in der Zukunft immer in der Lage sein, alle Sicherheitsvorkehrungen auch für Elektroautos zu treffen. Wir haben Sicherheitskonzepte, die sowohl mit der Feuerwehr als auch mit den örtlichen Behörden, sei es Polizei, sei es Gesundheitsämter und, abgesprochen sind, beziehungsweise besprochen sind, immer wieder überprüft werden. Also, wie gesagt, der einzige Unterschied ist, der eine hat eine Batterie und der andere hat einen Motor.
Jetzt kann es ja auch sein, wir haben von dieser Schwemme gesprochen, die angeblich kommen soll, dieser Tsunami vielleicht auch nicht. Jetzt hast du ja wahrscheinlich gehört, in den letzten 2 Wochen gab es nochmal große Nachrichten aus den USA. Importzölle auf Elektroautos in die USA könnten eventuell auch hier den Markt aufmischen, bei uns zu Konsequenzen führen. Macht ihr da ein bisschen Kopfschmerzen oder seid ihr da ganz gelassen?
Ja, das ist ganz spannend. Ich hatte gerade heute früh mit jemandem bei einem großen OEM genau dazu gesprochen. Mhm. Und die sehen das mit sehr viel Sorge, wenn die EU tatsächlich Zölle auf chinesische Importfahrzeuge erheben würde. Denn das würde ja nicht lange auf sich warten lassen. Und dann würden die Chinesen das Gleiche tun für europäische Fahrzeuge. Cool, möglich, ja. Also egal, was man tut, bedenke das Ende. Und deswegen glaube ich oder hoffe ich, dass in Brüssel vernünftige und weitsichtige und ordentliche Entscheidungen getroffen werden. Denn insbesondere die deutschen OEMs, die eben im Luxuspreissegment unterwegs sind, würde das doch erheblich treffen, viel mehr als, ich sag mal, die französischen OEMs zum Beispiel. Ja. Und aus dem Grunde hoffe ich und glaube ich, dass die EU da zu einer wohl abgewogenen und vernünftigen Entscheidung kommen wird. Außerdem vielleicht noch mal einmal nachgeschoben, halte ich auch Zölle nicht für das richtige Instrumentarium. Natürlich haben, und das hatte ich eben gerade ausgeführt, die chinesischen OEM, die kommen mit sehr, sehr viel Macht in den Markt hinein. Aber gleichzeitig bedeutet das natürlich auch einen Druck für die deutschen OEMs, sehr innovativ zu sein. Und ich weiß, dass die deutschen OEMs sehr, sehr innovativ sind und das sehr, sehr ernst nehmen. Und das jetzt durch Zölle, ich sag mal, da ein Marktgeschehen beeinflussen zu wollen, hielte ich nicht für den richtigen Weg.
Und fördert vor allem nicht Innovation.
Fördert eben nicht Innovation.
Ja. Vielleicht nochmal Themawechsel, Kontraktlogistik. Haben wir vorhin schon mal ganz angesprochen, Matthias, auch ein Bereich, den du betreut hast oder beziehungsweise immer noch betreust bei der BRG. Hat sich gut entwickelt, der Bereich. Gib uns mal ganz kurz nochmal die Historie. Wir haben schon mal darüber gesprochen, aber nur im Zusammenhang, dass Leute nochmal verstehen, was ihr momentan im Bereich Kontraktlogistik macht, wie sich der Bereich entwickelt und was da die Zukunft bringt?
Ja, wir haben im Bereich der Kontraktlogistik haben wir mehr als 40 Standorte in Deutschland, in Südafrika, in Nordamerika und eben in Osteuropa. Und sind für namhafte Hersteller im Bereich der Automobilindustrie, aus dem Bereich Consumer und Fashion, also sagen wir mal, Handelskunden und auch Industriekunden und Kunden der die Energiewende unterstützenden Industrien unterwegs. Und vor etwa anderthalb Jahren haben wir eine Organisationsentwicklung gemacht, haben zwei bisher relativ separat operierende Einheiten zusammengebracht, haben uns eine Regionalstruktur gegeben, wo also eine 6 oder 8 Regionen sind definiert worden, wo wir dann die Handelslogistik und die Industrielogistik zusammengeführt haben. Und wir haben die Marktausrichtung eben ganz deutlich gestärkt, dadurch, dass wir gesagt haben, es gibt eben 3 Industry Clusters, in denen wir unterwegs sind. Das eine eben die Automobilindustrie, dann Consumer und Fashion und eben diese Anlagen- und Maschinenbau- und Energiewende unterstützenden Industrien. Und wir sind sehr froh, dass wir das gemacht haben. Frank Dreger hat es eben gerade erzählt. Es ist ja wichtig, dass man auf 3 Beinen oder mehr Beinen steht, die gut auch ausbalanciert sind, sodass eben konjunkturelle Auswirkungen, wie wir sie eben zum Teil bei der Automobilindustrie sehen, dann kompensiert werden oder auch überkompensiert werden können durch Aktivitäten eben in anderen Bereichen. Und gerade das Thema Energie und oder ja, Energiewende unterstützende Industrien hat natürlich jetzt im letzten Jahr deutlich an Fahrt aufgenommen. Und da sehen wir eine sehr, sehr positive und gute Entwicklung und unterstützen diese Industrien natürlich auch sehr gerne. Mhm.
Okay, aber auch da habt ihr wahrscheinlich mit der vorübergehenden Schwäche der Automotive-Branche zu kämpfen gehabt und E-Commerce kann auch nicht an die Boom-Jahre anknüpfen.
Ja, E-Commerce ist natürlich stark im Bereich Consumer und Fashion unterwegs und die Konsumenten sind eben insbesondere in Deutschland ein bisschen zurückhaltend und ich glaube, dass viele Gerede über eine schlechte Stimmung auch nicht wirklich zuträglich ist. Also da sind wir Deutschen ja auch Weltmeister da drin, die Welt in möglichst dunklen Farben zu malen, anstatt mal ein bisschen positiv in die Zukunft zu gucken. Und das hat natürlich auch, und das sehen wir eben bei einigen Kunden auch, entsprechende Auswirkungen auf Absatzzahlen. Das merken wir an der Stelle schon. Wie gesagt, aber es gibt auch sehr, sehr positive Entwicklungen bei anderen Kunden, die sehr, sehr stark von der Energiewende profitieren, seien es Heizungsbauer, seien es Hersteller von Windkraftanlagen, seien es auch Hersteller von Rohrleitungen für Carbon Capturing and Storage Pipelines. Ja. Also ich glaube, es ist wichtig, dass man ein gutes und breit ausgelegtes Portfolio hat, was idealerweise nicht stark miteinander korreliert, sondern dass man eben verschiedenen Industrien unterwegs ist und dann einfach auch durch konjunkturell herausfordernde Zeiten gut durchkommt.
Ja, das ist ein Thema Carbon Capture and Storage, das ist interessant. Da hatte ich neulich einen Bericht gelesen, hier in Bremen wird darüber nachgedacht, aus der Industrie entstandenes CO2 hier zu verschiffen und dann in Norwegen, in der Nordsee, glaube ich, in der Erde zu speichern. Das ist ein Terminal, der euch gehört, glaube ich, oder wo zumindest die BLG mit drin sitzt. Könnt ihr euch vorstellen, dass das ein größerer Geschäftsanteil in Zukunft wird oder ist das ein kleines Mini-Projekt, was vielleicht entsteht, vielleicht auch nicht? Wie schätzt ihr die Zukunft ein von solchen Dingen?
Also Matthias, ist ja die Zukunft, wird darauf bestimmt noch mehr oder wird dazu noch mehr sagen. Aber erstmal sprechen wir nicht über nächstes Jahr oder über übernächstes Jahr, sondern es wird noch ein paar Jahre dauern. Aber nichtsdestotrotz beschäftigen wir uns damit und der Neustädter Hafen wäre von der Lage her, von den Möglichkeiten her, von der Fläche her sicherlich eine gute Alternative, dort so etwas umzuschlagen. Aber das CO2 muss ja auch zugeführt werden. Wenn ich etwas umschlage, muss die Ware, in dem Fall das CO2, auch in den Hafen kommen. Und wir wissen, wer CO2 erzeugt, aber der Weg des Transportes, der muss erstmal hergestellt werden. Ich kann natürlich CO2 über die Straße transportieren, ich könnte sie über Waggons transportieren. Am besten wäre es natürlich über Pipelines. Aber auch diese Waggons müssen entwickelt werden. Diese LKWs müssen richtig und vernünftig entwickelt werden. Also das sind alles Pakete, die noch so ein bisschen brauchen. Aber wir beschäftigen uns sehr intensiv damit und ich wage mal zu behaupten, wenn es das denn geben sollte, in der Form, wenn auch die Verkehrsträger in der Lage sind, CO2 zu transportieren oder Pipelines gelegt werden, dann wird Matthias sicherlich in den nächsten 5 bis 10 Jahren ein CO2-Terminal irgendwo hier in Bremen einweihen.
Ja, bin gespannt. Das ist ein Podcast-Thema. Dann machen wir auf jeden Fall nochmal einen Podcast
zum Thema. Auf jeden Fall. Und wichtig ist dahinter, dass wir eben diese Sensorik oder unser Radarsystem in Richtung, was passiert eigentlich am Markt, dass das gut funktioniert und dass wir relativ frühzeitig anfangen, uns mit den Themen auseinanderzusetzen. Es kann sein und es wird so sein, dass diverse Themen, an denen wir im Moment arbeiten, dass sie sich nicht als, ich sag mal, gute Geschäftsfelder eignen. Und dann werden wir uns irgendwann auch wieder davon verabschieden. Aber es wird genauso sein, dass einige dieser Felder eben sich als gut und durchaus lukrativ herausstellen. Und dann ist es gut, frühzeitig mit dabei zu sein. Und das ist mir ganz wichtig, zum Thema Innovation und innovatives Denken ein klares Radar zu haben in Richtung Markt. Was passiert eigentlich gerade? Wo sind die Strömungen? Wo sind die Tendenzen? Was müssen wir machen? Wie müssen wir unsere Company auch neu ausrichten? Wo müssen wir investieren? Wo müssen wir vielleicht auch weniger investieren? Aus welchen Märkten ziehen wir uns auch vielleicht zurück, um genau diese Investitionen zu ermöglichen, aber genau diese Sensorik zu haben?
So eine schöne Steilvorlage dazu. Was gibt es denn noch für weitere Bereiche, die spannend sind, wo ihr ein bisschen experimentiert?
Dazu sprechen wir dann in 3 Jahren.
Ja, aber ein paar Ideen oder vielleicht ein paar Sachen, die unterm Radar fliegen, wo ihr gerade dran seid, wo ihr so ein bisschen Scouting macht, vielleicht so ein Pilotprojekt schon am Start hat, irgendwas.
Ja, also wenn ich das so sagen darf, das Thema Windenergie ist schon ein Thema, was wir sehr, sehr ernst nehmen. Also sowohl im Umschlag im Neustädter Hafen, das ist ein bestehendes Geschäft, was wir bereits machen, als auch im Bereich Offshore-Windanlagen. Da sind wir gerade dabei, ein Konsortium zu schmieden und uns darauf vorzubereiten, dass die Volumina dort hochgehen werden. Und interessanterweise sogar in Südafrika haben wir gerade einen riesengroßen neuen Terminal in Betrieb genommen, wo wir für einen Hersteller von Windanlagen die Blades zwischenlagern, umschlagen und auch technische Dienstleistungen erbringen. Das ist schon ein Feld, wo wir auf globaler Ebene sehen, dass dort Wachstum möglich ist, und an diesem Wachstum wollen wir gerne partizipieren. Mhm.
Jetzt hat sich dummerweise die Windindustrie auch nicht so richtig entwickelt in Deutschland, wie wir es mal alle gehofft hatten. Macht er das nachdenklich?
Naja, sie hat sich deswegen nicht so entwickelt, weil gewisse politische Fehlentscheidungen getroffen wurden, wie so oft ist die Wirtschaft auch beeinflusst von politischen Entscheidungen. Das hat man ja zumindest zum großen Teil wieder revidiert. Also ich bin sicher, dass auch die deutsche Windindustrie sich in den nächsten Jahren wieder stärker zeigen wird. Aber wir sind nicht von der deutschen Windindustrie nur abhängig, sondern wenn wir über Bremerhaven sprechen, schlagen wir, gerade wenn es um Offshore-Windanlagen geht, das um, was tatsächlich auf die Nordsee rausgebracht werden muss. Und ob das aus Dänemark kommt, ob das aus Deutschland kommt, ob das aus Holland kommt oder woher auch immer, ist uns erstmal egal.
Ist den Logistikern egal, ne?
Solange ist er der Hafen in Bremerhaven ist, und er wird es sein. Bremerhaven wird in der Zukunft eine wieder erhebliche Rolle im Offshore-Windumschlag spielen. Und das ist auch gut so. Und insofern, noch einmal, das ist das gleiche Thema wie beim Containerbereich oder wann immer Umschläge zurückgehen. Ja, das mag sein. Aber wenn sich Rahmenbedingungen wieder positiv verändern, so wie es auch hier jetzt im Windumschlag ist, beziehungsweise in der gesamten Windenergie, dann wird Bremerhaven oder werden alle Häfen davon profitieren und Bremerhaven ganz besonders. Mhm.
Wasserstoff ist ein weiteres Thema, was eine Zukunftsbranche ist. Ist schon abzusehen, dass da auch eventuell die Häfen eine Rolle spielen können, wenn Wasserstoff importiert werden muss aus dem Ausland. Kannst du dir vorstellen, dass die BLG da irgendwann mal eine Rolle spielt?
Das weiß ich nicht.
Eher eine Frage an Matthias.
Das wird mit Matthias beantworten. Ich glaube, wir müssen eines auch da bedenken. Wir als Umschlagsunternehmen sind immer bereit, in neue Felder zu investieren, wenn sie wirtschaftlich sind, wenn wir damit wirklich Geschäft machen. Aber die Rahmenbedingungen müssen stimmen. Die Rahmenbedingungen schafft in der Regel der Bund oder das Land. Und wenn der Bund und das Land nicht bereit sind, da rein zu investieren und nur Lippenbekenntnisse abgibt und sagt, schön wäre es, wenn wir das hätten, und an sich wollen wir das, aber alleine wollen reicht nicht aus, sondern es kostet Geld. Wie so vieles im Leben. Und ist das Geld vorhanden, dann mache ich mal ein kleines Fragezeichen hin. Zumindest ist es im Moment nicht vorhanden. Weder auf Bundesebene noch auf Landesebene. Und deswegen wird Matthias dann ab 2025 darum kämpfen, dass die Gelder zur Verfügung stehen und auch zur Verfügung gestellt werden in Bremerhaven.
Ja, welche Summen stehen da im Raum? Das sind ganz schön große Summen, die da gefordert werden, die eigentlich investiert werden müssten, um die Häfen wettbewerbsfähig zu halten, vis-à-vis der europäischen und
internationalen Konkurrenz. Also es geht nicht um den Lastenausgleich, der ja 38 Millionen seit 2003 betrifft und auf 400 Millionen aufgestockt werden soll. Das ist ein Tropfen auf den heißen Stein. Es wäre schon mal ganz gut, wenn das passieren würde, aber da weder Kanzler noch Wirtschaftsminister noch irgendjemand im Kabinett sich dazu entschließt, das zu entscheiden, und es wird auch nicht mehr entschieden, weil wir stehen ein Jahr vor der Bundestagswahl und derzeit wissen wir alle, werden keine Entscheidungen mehr getroffen, ist das sehr bedauerlich. Aber wenn es um Wasserstoff geht, es geht ja um Anlagen, um Kajen, die ertüchtigt werden müssen, die möglicherweise erneuert, auch neu gebaut werden müssen oder erneuert werden müssen. Und die liegen in der Regel an Bundeswasserstraßen. Und Bundeswasserstraßen gehören ja nun mal dem Bund. Und wenn Kajen an Bundeswasserstraßen ertüchtigt werden müssen, dann sollte sich der Bund daran beteiligen. Das haben so einige im Bundesverkehrsministerium vielleicht in der jetzigen Legislaturperiode noch nicht verstanden. Also die Hoffnung beruht auch auf die nächste Legislaturperiode, Menschen wieder zu haben, die ein gewisses Verständnis für das haben, was eigentlich in der Hafenwirtschaft passiert.
Und das ist ja auch keine, wenn ich das ergänzen darf, das ist ja auch keine rein norddeutsche Thematik, sondern die gesamte produzierende und auch konsumierende Industrie und auch alle Konsumenten sind natürlich davon abhängig, dass wir vernünftige Hafeninfrastrukturen haben. Das wird sehr, sehr leicht vergessen, wo dann die Bayern oder die Baden-Württemberger vielleicht sagen mögen, naja, was haben wir mit den Häfen zu tun? Oh, ihr habt ja eine ganze Menge mit den Häfen zu tun. Denn wenn die Häfen eben nicht vernünftig funktionieren und die Infrastruktur eben marode ist, ja, dann wird das über kurz oder lang eben auch Auswirkungen genau auch auf unsere Bundesländer haben, die eben nicht am Meer liegen und an der Küste. Und das ist, das, wie gesagt, kommt in der Diskussion, findet das nicht so richtig den Raum, den es eigentlich finden müsste. Das ist sehr, sehr schade, denn eigentlich haben wir gerade in der Corona-Zeit ja gelernt und gehört, dass es eben kritische Infrastrukturen und eben auch kritische Leistungen gibt. Und ich glaube, dass die gesamte Logistikindustrie und die gesamte Logistikbranche da doch wirklich geglänzt hat, dass auf sehr kurzen Zuruf Dinge möglich blieben oder möglich gemacht wurden, wo sicher Deutschland noch mal ganz andere Herausforderungen gehabt hätte, wenn die Logistikindustrie so nicht funktioniert hätte. Und das ist wirklich frustrierend, das zu hören von Politikern. Wir hatten Bundeskanzler Scholz hier zur Nationalen Maritimen Konferenz in Bremen im letzten Jahr gehabt. Und sein Kommentar war dann eben, ja, er hört die Forderungen der Länder, er hört sie. Punkt. Ja, I hear you, sagen die Engländer so schön und genau das ist damit gemeint. Ja, ich höre es, aber es folgt eben keine Umsetzung, keine Tat und dann hilft es uns auch wenig, wenn es nur gehört wird.
Zumal wir auch so viele Baustellen haben. Es sind nicht nur die Häfen, es ist die Bahninfrastruktur. Da wird jetzt zum Glück was getan, da fahren jetzt die Baustellen an, aber es geht genauso um Straßen, um Brücken, um diese gesamte marode Infrastruktur, die viele Jahrzehnte vernachlässigt wurde, wo jetzt sozusagen alles auf einmal renoviert werden muss und da investiert werden muss.
Ja, und vor allen Dingen ist es ja Erhalt, es ist nicht unbedingt Neubau. Und das gilt sowohl für den Verkehrsträger Bahn als auch für den Verkehrsträger Binnenschiff. Wenn wir uns mal die Schleusenstruktur an den Flüssen bzw. Kanälen angucken, dann ist das zum Teil 50, 70, 100 Jahre alt. Und damit kann man auf Dauer keinen Blumentopf gewinnen. Auch wenn ein Blumentopf in der Regel immer Pflanzen hat. Aber er ernährt dann leider nicht diejenigen, die diese Leistungen anfordern, beziehungsweise die Bevölkerung hat ein Recht darauf, eine vernünftig funktionierende Logistik zu haben.
Ja, aber um ausnahmsweise mal die Regierung in Schutz zu nehmen, wo kein Geld ist, kann auch kein Geld ausgegeben werden. Wenn die Kasse leer ist, dann ist es natürlich schwierig, an den richtigen Stellen zu investieren.
Das hat was mit Haushalten zu tun und mit Prioritätensetzung. Also wenn das die Prämisse eines Finanzministers ist, dann sollte er nicht als Finanzminister tätig sein.
Ja. Matthias Frank, ein wichtiges Thema, was wir nicht außen vor lassen dürfen, ist das Thema Fachkräfte, auch Fachkräfte bei der BLG. Macht euch Gedanken darüber, dass in der Zukunft erstens noch genügend Mitarbeiter zur Verfügung stehen, dass noch junge Mitarbeiter ins Unternehmen kommen und vor allem auch die Aufgabenbereiche innerhalb des Unternehmens attraktiv genug sind, Spaß machen, auch langfristig Leute dabei behalten. Wie ist euer Blick? Das ist wahrscheinlich eine Frage für dich, Matthias, denn du kümmerst dich dann
das ist natürlich ein zukünftige großer, Generation. Ein ziemlicher Blumenstrauß. Also natürlich merken wir, wie alle anderen Unternehmen auch, dass das Thema demografischer Wandel, Fachkräftemangel, langgediente Mitarbeiter, die sich in den Ruhestand verabschieden, dass das schon einen massiven Impact hat auf unsere Belegschaft. Wir sind als BLG ja seit vielen Jahren dabei, das Thema Ausbildung und, ich sag mal, Ertüchtigung aus den eigenen Reihen sehr, sehr groß zu schreiben. Und das genießt bei uns eine Priorität bis hin in die Incentivierung des Vorstandes hinein. Also wir sind mit den Ausbildungsquoten auch entsprechend incentiviert. Das reicht allerdings nicht, um das deutlich zu sagen. Ich glaube, dass wir gut daran tun, in allen Möglichkeiten zu schauen, welche anderen Optionen es noch gibt. Ein konkretes Beispiel. Wir haben jetzt seit dem letzten Jahr eine sehr gut funktionierende Kooperation mit einer marokkanischen Organisation und rekrutieren über und mit dieser marokkanischen Organisation aus dem Maghreb Fahrer für unseren Bereich Automobiltransport. Und das funktioniert richtig, richtig gut. Wir haben inzwischen, würde man sagen, zwei Hände voll an Fahrern rekrutiert, entsprechend ausgebildet und hier unter Vertrag genommen. Also es gibt Möglichkeiten, was zu tun. Viel, viel, viel hängt mit Migration zusammen und eben anderen Arbeitsmärkten, wo die Demografie eben noch eine entsprechend andere ist. Aber in diese Themen gucken wir eben ganz aktiv rein und setzen es eben auch um. Und zum Thema, fühlen sich die Menschen bei uns wohl? Das ist das, was Frank Dreke eben gerade gesagt hat zum Thema Kulturwandel. Also ich glaube, es ist wichtig, dass wir eine Kultur bei uns im Unternehmen haben und auch weiter fortentwickeln, in der Menschen sich gefordert fühlen, aber auch entsprechend gewertschätzt fühlen und auch entsprechend gefördert fühlen. Und ich glaube, das gelingt uns zunehmend besser. Wir sehen, dass wir sehr, sehr gutes Feedback bekommen von unseren eigenen Leuten. Natürlich gibt es mal den einen oder anderen, der das Unternehmen auch verlässt. Aber es gibt eine nicht unerhebliche Anzahl von Menschen, die dann auch wieder bei uns anklopfen. Und nachdem sie dann das Gras auf der anderen Seite mal probiert haben, feststellen, dass es auch nicht grüner ist und auch nicht besser schmeckt, sondern im Gegenteil, was sie eigentlich an der BLG haben.
Mhm. Letztes Thema. Supply Chain CX steht in diesem Oktober das erste Mal auf dem Programm. Das Nachfolge-Event zum Deutschen Logistikkongress. Frank, du hast jetzt den Deutschen Logistikkongress viele, viele Jahre besucht. Freust du dich auf das, was da kommt im Oktober mit der Supply Chain CX? Große Pläne, neues Format, alles wird neu, alles wird anders, alles wird besser, noch besser.
Ja, ich glaube, das Letztgenannte ist richtig. Es wird noch besser. Es wird noch vielfältiger, noch interessanter, es wird jünger. Es sind viele Themen, die zusätzlich angesprochen werden. Und ich sage mal, aus dem so ein bisschen Closed-Shop Verhältnis, in dem der Kongress in den letzten Jahren so ein bisschen war, wird eine sehr offene Veranstaltung, sehr offene, sehr junge Veranstaltung. Und deswegen wird das Publikum auch viel größer werden, weil einfach mehr Menschen angesprochen werden, die sich vielleicht vorher auch nicht so richtig getraut haben, mal auf diesen Kongress zu gehen, der ja im Laufe der Zeit auch zwar gewachsen ist, aber doch eher dann eine Veranstaltung war, die sich ja Jahr für Jahr wiederholte und zwar neue Themen brachte, aber vom Format eben nicht unbedingt neu war. Und insofern war es wichtig und ist es wichtig, dass das Format komplett erneuert wird, beziehungsweise wurde, dass die Themenvielfalt erheblich erhöht wird, um einfach ganz viel Frische der BVL zu zeigen. Die BVL, die es ja nun schon seit Jahrzehnten gibt, ist und zeigt damit, dass sie sich dem Markt angepasst hat, und den Menschen angepasst hat, die Logistik machen. Mhm. Es bin nicht ich, der im Vordergrund steht bei diesem CX-Event. Ich bin viel zu alt dafür. Sondern ja, es ist die Generation, Matthias ist ja erheblich jünger, seine Generation und die noch jüngeren, die sollen auf diese CX gehen und die werden auf diese CX gehen, um sich auszutauschen, um zu netzwerken. Netzwerken spielt einfach eine ganz andere Rolle als in der Vergangenheit. Eine noch viel wichtigere und interessantere Rolle. Und die Vielfalt, die diese Veranstaltung bietet, bringt Netzwerken auf ein ganz anderes Niveau. Also ich freue mich sehr darauf, das nochmal zu erleben.
Miterleben zu dürfen.
Miterleben zu dürfen, genau. Und dann beobachte ich das von draußen.
Matthias, dir noch was anzufügen?
Du hast auch eigentlich schon Pläne geschmiedet. Eigentlich alles gesagt. Ich bin ein treuer Begleiter des BVL-Kongresses seit ganz vielen Jahren und das ist ja immer so wirklich das Klassentreffen. Aber natürlich ist es so, dass das Format sich eben in den letzten Jahren nicht geändert hat, was gut ist oder vielleicht auch nicht gut ist. Das ist jetzt wirklich mal eine Stück weit eine Revolution. Vieles ganz neu gedacht, ganz frisch gedacht, breiter gemacht den Kongress, damit mehr Beteiligung auch ermöglicht von anderen Teilnehmern und Playern in der Branche. Ich freue mich darauf. Ich glaube, das wird super.
Hervorragend. Dann sehen wir uns spätestens in Berlin wieder. Matthias, Frank, vielen Dank, dass ihr dabei wart und bis zum nächsten Mal.
Boris, Spaß. Vielen Dank. Danke.
So, das war der BVL-Podcast mit Frank Dreke und Matthias Magnor von BLG Logistics. Ich hoffe, euch hat's gefallen und ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Für heute sage ich Tschüss und auf Wiederhören. Bis zum nächsten Mal. Euer Boris Felgendreher.